aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Ja, hallo Martin. Wir waren in den Bergen zusammen. Wie geht's dir?
Ja, hallo Christian. Ja, das stimmt. Wir waren speziell auf einem Berg. Wie es mir geht, man hört so ein bisschen an der Stimme. Ich glaube, ich bin Opfer der Klimaanlagen, Temperaturdifferenz zum Wetter draußen geworden. Aber ansonsten geht's mir gut.
Ja, sehr gut. Ja, starten wir rein in die Folge.
Ja, Christian, du hast ja schon so ein bisschen angetriggert gerade. Wir waren auf dem Berg und zwar waren wir gemeinsam auf den Petersberger Strategietagen. Zwei Tage voller strategischer Themen rund um die Bauwirtschaft. Christian, wir haben das ja schon mitgemacht, das Thema Petersberger Strategietage. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist es ja, dass es ganz offensiv damit umgeht, sich eher nicht mit Themen des Tagesgeschäfts beschäftigen zu wollen, sondern auf strategische Themen für die Branche einzuzahlen.
Genau, also das Spannende in diesem Jahr, finde ich, Martin, ist tatsächlich das Motto, das drüber steht, Unternehmertum gleich Unternehmertun, also Unternehmen kommt von Unternehmen und nicht unterlassen. Es geht hier dabei darum, primär tatsächlich die Erkenntnisse, die mittlerweile alle vorliegen, in die Umsetzung zu bringen. Und das wollen wir in dieser Folge ja doch auch nochmal aufnehmen und widerspiegeln. Wir wollen also hier nicht nur die Veranstaltung zusammenfassen, sondern mal darauf reflektieren, was Geschäftsführer, was Führungskräfte aus dieser Veranstaltung, aus diesen zwei Tagen mitnehmen können.
Ja, genau, Christian. Und wir haben ja verschiedene Referentinnen und Referenten gehört, aber auch sprechen können. Es ging um Gespräche mit Zukunftsforschern, mit Ökonomen, Experten im Bereich KI, aber auch den Veranstaltern, also sozusagen den Gastgeberinnen und Gastgebern des Abends und auch mit verschiedenen Unternehmerpersönlichkeiten, auch von verschiedenen Generationen.
Vielleicht noch einzuschieben, auf dem Petersberg hat man ja wir hatten ja auch tolles Wetter, einen tollen weiten Blick und das ist, glaube ich, genau das, was ja auch unternehmerisches Denken braucht, diesen Weitblick, der durch den Rahmen, der dort gegeben ist, eben auch unterstützt wird. Und das ist, glaube ich, so ein Anliegen auch der Gastgeberin oder ja, einer der Gastgeber, die Frau Professor Beate Wiemann als Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbandes Nordrhein-Westfalen ist ja Initiatorin dieser Petersberger Strategietage und hat das so als Format etabliert, bei dem eben seit vielen Jahren Zukunftsthemen der Bauindustrie mit strategischen Impulsen und eben auch Handlungsempfehlungen verbunden werden, sodass dort Menschen zusammenkommen und diesen Weg auf den Berg dort auf sich nehmen, um mal in die Ferne zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen, wie muss ich mein und kann ich mein Unternehmen für die kommenden Jahre ausrichten? Wie kann ich die aktuellen Themen aufgreifen und daraus für mich konkretes Handeln ableiten? Wir hören Sie dazu gleich mal.
Also das ist hier schon hartes Brot, was wir verdauen. Das Thema KI mit allen Chancen und Risiken in die Unternehmen einzuführen, ist eine echte Herangehensweise. Aber es hilft ja nichts, das haben wir heute auch gelernt. Man muss sich mit dem Thema befassen, man muss es auch in die Unternehmen bei uns in den Verband einbringen. Wenn man gute Fachkräfte gewinnen und halten möchte, muss man auch mit diesem Instrument an den Markt gehen. Und eigentlich hat es mich jetzt noch mal beflügelt, das auch weiter voranzutreiben. Aber es ist schon ein Angehen.
Also da schließt sich bei mir gleich die Frage an, wenn man hier in die Runde schaut, harte Kost, hartes Brot, haben Sie gesagt. auf welcher Stelle an Themen steht denn dieses Thema, neben all den Themen für die Zukunft, wenn Sie mal so in die Bauwirtschaft hier in NRW schauen, wo muss das auf die Agenda oder wo setzen Sie es auf die Agenda?
Also wir haben es jetzt auch als Verbandsthema aufgegriffen und haben Möglichkeiten, Beratungsleistungen anzubieten, Unterstützung anzubieten. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das werden wir auch weiter forcieren und weil wir eben einfach die Notwendigkeit sehen, dass gerade im Mittelstand hier Unternehmen dann doch an die Hand genommen werden müssen, um das Thema voranzubringen. Also die großen Unternehmen sind schon dabei. Also ich habe jetzt auch Unternehmen kennengelernt, die mit Avataren auf der Baustelle arbeiten werden. Das ist gerade in der Entwicklung. Robotik wird angewendet, KI gesteuert ebenfalls. Insgesamt ist das Thema Daten. Das ist das große Thema. Wie geht man mit seinen Daten um? Jeder von den Unternehmen hat Datenschätze. Und die so sinnvoll einzusetzen, dass sie auch für die KI verwendet werden, das ist eine mega Herausforderung. Neben der Anwendung, der sicheren Anwendung von KI als Instrument. Aber das Thema Daten, diesen Datenschatz zu heben und verfügbar zu machen für alle Mitarbeiter, das ist ein echtes Angehen auch.
Wie nehmen Sie denn die Stimmung bei den Unternehmen wahr? Aktuell hört man ja Land auf, Land ab, immer mal eher negative Stimmung. Wie nehmen Sie die Stimmung in den Unternehmen wahr hier im Dialog?
Also wir sprechen ja nicht nur heute und mit unseren Unternehmen, sondern das ist ja ein permanenter Prozess. Tatsächlich ist es so, dass Unternehmen sagen, wir haben die Bücher so voll, wir können keine Aufträge mehr annehmen. Andere sagen, die eher so im Büro, also im klassischen Hochbausegment unterwegs sind, also im Wirtschaftsbau, da muss es mehr sein. Im Wohnungsbau ist natürlich auch noch viel Luft nach oben, aber insgesamt ist die Stimmung nicht so schlecht, wie man es in den Medien zum Teil wahrnimmt. Unsere Unternehmen sind recht gut aufgestellt, haben Möglichkeiten, vielleicht auch mal so eine kleine Delle auszuhalten. Also wir befürchten jetzt nicht, dass wir in eine Krise laufen. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, wir haben so große Herausforderungen und so einen großen Baubedarf, auch in anderen Bereichen. Also die Bundeswehr ist dazugekommen und jetzt das Thema Rechenzentren läuft gerade hoch. Das sind alles Bauaufgaben und unsere Unternehmen haben die Möglichkeit, weil sie eben gut aufgestellt sind, sich auch auf neue Aufgaben, neue Auftraggeber einzulassen. Also ehrlich, und von der Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur brauchen wir gar nicht zu reden. Also hier um die Ecke, die Brücke, die gesperrt wurde, bleibt kein Einzelfall. Also da ist so ein großer Bedarf. Deswegen ist mir da nicht bange. Vielen Dank, freue mich, dass Sie hier sind und dann sage ich bis zum nächsten Jahr.
Ja, Christian, das, was man da hört, speziell dieser Satz, man muss sich damit befassen, ja, der zeigt ja schon ganz deutlich auch den Charakter der Veranstaltung, so zumindest wie ich ihn wahrgenommen habe, dass es nicht an der Zeit ist, abzuwarten, sondern tatsächlich die unterschiedlichen Themen und strategischen Felder auch tatsächlich anzugehen.
Ja, und damit, Martin, sind wir beim ersten großen Themenblock. Das Umfeld verändert sich und der Bauindustrieverband hat hier jemanden eingeladen, der eben auch erst einmal diese Weitblick-Metaperspektive aufgemacht hat. Mit Dr. Alexander Börsch ist der Chefökonom von Deloitte Deutschland zu uns gekommen und hat hier die geopolitischen Entwicklungen und die Auswirkungen auf die Unternehmen und Investitionen analysiert, aber eben auch nochmal sehr gut verdichtet und auf den Punkt gebracht, worauf es ankommt, um den Denkrahmen auch für diese zwei Tage zu schaffen.
Ja, es ging zum einen so um den gesamtwirtschaftlichen Blick, was passiert in Deutschland, was passiert mit der Globalisierung, wie müssen wir uns da neu orientieren und aufstellen. Ich glaube, für die Bauindustrie wichtig sind diese neuen Themen, die da auf uns zukommen. Es geht um die Infrastrukturpakete, es geht um die Verteidigungspakete. Es geht aber auch um neue Partner, mit denen Deutschland stärker jetzt ins Geschäft kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was für eine strategische Planung langfristig ganz spannend sein kann.
Sie haben ja in dem Vortrag auch geschildert, dass sich viele Dinge verändern, auch gerade was Beziehungen zu anderen Nationen und deren Volkswirtschaften angeht. Sehen Sie dafür die deutsche Industrie allgemein, aber jetzt auch speziell für die Bauindustrie, mehr
Angst oder mehr Chance in dem, was sich jetzt ändert, indem man sich vielleicht auch auf andere fokussieren muss oder darf?
Ja, es ist beides. Es ist halt ein bisschen mühsam, sich aus den gewohnten Märkten zu verabschieden. Und wir haben jetzt natürlich sehr lange ganz gut mit China und den USA gelebt, unsere Exportwirtschaft. Da muss man sich umorientieren, man muss neue Märkte erschließen. Die Märkte sind jetzt kleiner wie China normalerweise, Ausnahme Indien. Aber da muss man natürlich viel Arbeit reinstecken. Man muss sich neu aufstellen. Und von daher ist es, glaube ich, beides. Es ist natürlich erstmal das Ungewohnte, aber ehrlicherweise hat man auch keine groß andere Wahl im Moment, weil man natürlich neue Märkte erschließen muss, wenn die alten sehr viel schwieriger werden.
Jetzt kann ja der durchschnittliche Bauunternehmer sagen, ja, die Bauindustrie ist eigentlich eine lokal geprägte Industrie. Was interessiert es mich, ob wir viel mit China, mit Indien oder den USA arbeiten? Inwiefern ist es denn dann doch wichtig für die Bauindustrie, wie sich dort, sagen wir, die deutsche Volkswirtschaft in Zukunft orientiert?
Ja, ich glaube, für die Bauindustrie ist dann natürlich auch wichtig, was machen ihre wichtigsten Kunden? Wo bewegen die sich hin oder kommen die eventuell sogar wieder zurück? Das ist ja auch so eine Hoffnung, dass man sagt, wir machen Reshoring, was dann natürlich auch dann mit neuen Bauprojekten einhergeht. Ich würde sagen, die Bauindustrie ist sicher eher indirekt betroffen. Also den Maschinenbau oder die Autoindustrie oder Chemie trifft es natürlich in der ersten Linie. Aber diese ganzen geopolitischen Verschiebungen haben eigentlich für jede Industrie Ableitungen. Und so auch für die Bauindustrie, weil auch da werden sich, glaube ich, dann die Kunden und die Geschäfte und einiges andere ändern.
Wenn ich da für die Zukunft gut aufgestellt sein möchte, hier waren jetzt viele Entscheider heute im Raum, welche Themen muss ich für die nächsten Jahre auf der Agenda haben als Entscheider in einem Bauunternehmen, um mein Unternehmen zukunftsfest zu machen?
Ja, ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen Industrien. Wir haben jetzt 30 Jahre musste sich eigentlich kein Unternehmen groß um Geopolitik kümmern. Handel ist freier geworden. Länder wollten Investitionen anziehen. Und wir merken jetzt, dass sich das gerade ändert. Das heißt, so dieses Thema, so eine gewisse Makrosensorik zu entwickeln, zu gucken, was passiert da, wie betrifft es mich dann in zweiter Linie, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und man sieht den Link hier, hat man in letzter Zeit sehr gut gesehen, die Straße von Hormuz wird blockiert. Ja. Auf einmal sind energieintensive Vorprodukte sehr stark betroffen. Ich habe Kostensteigerungen bei meinen Bauten. Das heißt, da zumindest das als Input in den Strategieprozess einlaufen zu lassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig nach vorne hin.
Wir haben auch über die Rüstungsthematik gesprochen. Ist das ein Strohfeuer für die Branche, das nach einigen Jahren wieder erlischt oder kann daraus nachhaltiges Wachstum generiert werden?
Also ich glaube, auf absehbare Zeit wird es sicher weitergehen. Wir haben diese Verpflichtung, 5% des BIP in Rüstung und Infrastruktur zu investieren. Da kommen gewaltige Summen zusammen. Das heißt, in den 30er Jahren werden wir dann bei 1,2 Billionen Euro im Jahr in Europa stehen. Wir haben diese großen Summen in Deutschland. Das heißt, das sind alles Sachen, die jetzt auf 10 Jahre angelegt sind, auf 15 Jahre. Das heißt, wie es 2050 aussieht, wissen wir nicht. Aber ich glaube, bis in die 2030er hinein kann man da sehr sicher von ausgehen, dass da sehr viel Nachfrage entstehen wird.
Ja, wie man jetzt auch in dem Einspieler gehört hat, sind da sehr viele vielschichtige Themen, die alle auch für die Bauindustrie relevant sind. Häufig ist es ja so, dass man als Bauindustrie vielleicht denkt, naja, diese makroökonomische Sicht interessiert erstmal die Exportindustrien Deutschlands. Aber tatsächlich, und das ist sowohl ja in einem persönlichen Gespräch mit uns als auch in dem Vortrag herausgekommen, dass auch dieser Blick auf die makroökonomische Ebene und die geopolitischen Zusammenhänge und die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge dieser Welt auch für die Bauindustrie interessant sind, weil spätestens in zweiter Linie, wenn die Exportindustrien nicht mehr investieren, weil sie Probleme haben, trifft es die Bauindustrie. Und dann kann man sich natürlich, wenn man sich volkswirtschaftlich frühzeitig damit beschäftigt, die Weichen umstellen und nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich kann natürlich auch über Verbände, über Interessensvereinigungen auch politischen Druck ausüben oder Einflussnahme versuchen auszuüben, um entsprechende Konjunkturpakete anzuregen, Gesetzesänderungen oder mir auch bilateral zwischen Unternehmen internationale Partnerschaften suchen. Also wenn ich merke, geopolitisch entwickelt es sich so, dass Deutschland, ich sage jetzt mal ein Beispiel, neue Partnerschaften Richtung Australien, Kanada, Indien intensiviert im Vergleich zu dem klassischen transatlantischen Zusammenarbeitsthema, dann kann ich ja schauen, welche strategischen Partner gibt es da vielleicht auch für mich. Ja, und da ist es, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, wie auch in den entsprechenden Beiträgen ja auch gehört, als Bauindustrie sich auch mit diesem makroökonomischen Blick zu beschäftigen?
Unterm Strich kann man sagen, Martin, dass Strategie nicht erst im Unternehmen beginnt, sondern außerhalb des Unternehmens startet heute mehr denn je. Denn nur wenn es gelingt, diese geopolitischen Entwicklungen und die Gemengelage, wenn man so will, die ja auch dynamisch ist, immer wieder zu analysieren und einzupreisen in das, was ich als Unternehmer daraus mache, habe ich überhaupt eine Chance auf Erfolg. Wir sehen das ja momentan gerade, die Branchen sind alle im Umbruch und nur wenn ich auch den Automobilsektor nehme, wenn ich verstehe, was in der Welt vor sich geht und welche Strömungen es da gibt, kann ich am Ende auch vernünftige Rückschlüsse für meinen eigenen Standort daraus ziehen.
Das ist Christian, ich glaube, Umbruch ist ein super Stichwort als Überleitung zum nächsten Gesprächs- oder zur nächsten Gesprächspartnerin und auch zum nächsten Vortrag. Da ging es nämlich stark um das Thema Generationen. Ja, wir haben nämlich hier gesprochen mit einer der bekanntesten Generationenforscherinnen Deutschlands, mit Steffi Burkhardt. Und da geht es ja auch vor allen Dingen darum, wie sich auch Führung, Unternehmenskultur entsprechend mit dem Thema, wie sind aktuelle, zukünftige Generationen auch geartet befasst.
Steffi, du hast hier einen sehr spannenden Vortrag gehalten, bist Expertin für die Frage, wie die Generationen sich verändern, wie die Bedürfnisse sich verändern und was das mit den Unternehmen macht und was es für die Unternehmen bedeutet. Wir haben beobachtet, der Raum war aufgewühlt und bewegt. Vielleicht passt du noch mal kurz zusammen, was so deine Kernthesen heute in dem Vortrag waren und darüber hinaus, was dich beschäftigt und umtreibt.
Als Generationenforscherin ist es immer wichtig für mich zu gucken, welche neuen Bedürfnisse kommen auf, basierend eben auf technologischem Fortschritt als Beispiel und wie verändert sich auch der technologische Fortschritt, denn diese Kombination wiederum verändert ganze Branchen, verändert Services, verändert Produkte, verändert aber auch die Art und Weise, wie wir mit Mitarbeitenden umgehen müssen in der Zukunft. Und was viele Unternehmen eben noch nicht auf dem Schirm haben, ist die Entwicklung in 2030, wissen wir, 75% der Belegschaft besteht aus den Generationen Y, Z und Alpha.
Also Steffi Burkhardt hat ja dieses Thema zu ihrem Thema gemacht, wie sich die Arbeit der Zukunft entwickelt und wie sich die Generationen entwickeln. Und mich hat hier schon beeindruckt, wir haben darüber gesprochen, auch die Reaktionen in den Gesichtern der Anwesenden zu sehen. Die waren zumindest mal von starkem Nachdenken und Nachdenklichkeit geprägt. Denn für die Unternehmen bedeutet das ja, dass sich Führung viel schneller verändern muss und anpassen muss als die Organisation selbst, weil diese jungen Generationen in die Unternehmen hineinströmen, teilweise ja auch schon dort am Ruder sitzen oder ans Ruder kommen. Und auf jeden Fall die Art und Weise, wie in den Unternehmen miteinander umgegangen wird, wie entschieden wird, wie gearbeitet wird, wie gelebt wird, kann man sagen, dramatisch mitprägen schon heute, aber in den nächsten wenigen 3, 4, 5, 6 Jahren zunehmend immer stärker. Und wenn ich in meiner Organisation keine entsprechende Anpassung vornehme, dann werde ich wahrscheinlich von dieser Generation als interessanter Arbeitgeber aussortiert.
Ja, Christian, wir haben ja Steffi in unserem Interview gefragt, was Geschäftsführer denn morgen am Tag anfangen sollen nach dem Vortrag. Und wir hören jetzt mal gleich ihre Antwort. Aber wie interpretierst du sie denn oder wie kommentierst du diese Antwort?
Ich glaube, wichtig für die Führungskräfte in dem Raum war zu verstehen, dass sie natürlich ihre fachliche Expertise brauchen. Sie brauchen aber auch eine emotionale Kompetenz, also Vertrauen aufzubauen, gute Beziehungen führen zu können, psychologische Sicherheit zu schaffen. Und sie müssen natürlich selber sich mit technologischen Entwicklungen, auch mit KI-Themen beschäftigen, denn sie sind ja die Treiber der Veränderung. Sie sind die Reinventer ihrer Organisationen, der Arbeitsprozesse. Und da müssen die Führungskräfte eben genau auf diese drei Schwerpunkte zukünftig setzen. Ich habe heute auch versucht zu verdeutlichen, dass es ein besonderes Momentum ist, weil wir mehr junge Menschen eben auch wieder ins Handwerk zu bekommen. Und eine Bauindustrie besteht ja eben nicht nur aus Akademikern und Menschen, die in Büros arbeiten und planen, sondern es geht ja auch ganz stark um handwerkliche Bereiche, TGA-Planer und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt genau dieses Momentum auch anpacken und ergreifen und überlegen, wie schaffen wir es, überhaupt eine Sogwirkung aufzubauen, dass wir junge Menschen für uns begeistern können. Und das ist ja eine ganz zentrale Frage, weil die dieser demografischen Entwicklung. Warum soll ich mich als junger Mensch dafür entscheiden, in eurer Branche zu arbeiten und nicht in einer anderen? Und warum überhaupt in deinem Unternehmen und nicht in einem anderen? Und darauf muss man Antworten finden und dafür dann auch ein Narrativ entwickeln, womit man junge Menschen dann auch begeistern und überhaupt erreichen kann.
Du hast ja gesagt, was ist als Frage ins Publikum gestellt, was ist eure Superpower im Unternehmen? Was ist denn die Superpower, wenn man es so formuliert, tatsächlich für die Branche? Kann man das so auf einen Punkt bringen? Können wir der Branche helfen?
Was ist die Superpower der Branche? Ich glaube, da seid ihr mehr die Fachexperten, als ich selber bin. Ich denke aber, eine entscheidende Superpower in der Zukunft wird es eben sein, Gebäude, Städte zu entwickeln, wo wir auch wieder mehr die Menschen zusammenbringen. Denn aktuell trennen sich Menschen immer mehr voneinander und wir haben eine enorme Vereinsamung in unserer Gesellschaft, was ja eigentlich sehr traurig ist. Und das wäre doch was Wunderbares, wenn eine gesamte Bauindustrie sich eben darüber im Klaren wäre, was das in der Zukunft eben fürs Bauen auch bedeuten könnte.
Vielleicht zum Abschluss noch ein Tipp, wenn ich jetzt hier sitze und zugehört habe und ich gehe morgen in mein Unternehmen zurück. Womit fange ich konkret an?
Indem ich mir erstmal meine ganzen Youngsters zusammenziehe und sage, so, ich mache einen Kaminabend, ich spendiere den Cocktail und ich möchte einfach mit euch in ein Gespräch kommen und von euch hören, wie würdet ihr denn den Laden hier schmeißen, wenn ihr in meiner Rolle wärt?
Also unterm Strich steht ja, wie wir jetzt auch gehört haben, es geht nur im Dialog miteinander und es geht nur über den Dialog hinaus auch in der Umsetzung miteinander. Also Betroffene zu Beteiligten machen, könnte man sagen. Und hier muss die Handreichung von der momentan am Steuer sitzenden Generation kommen und die Integration und das Einbeziehen der jungen Menschen, ja, von den Älteren, kann man sagen, hier ausgehen. Die müssen also ganz stark, ja, vielleicht, wie sie gesagt hat, in einem Kaminabend oder bei irgendeiner Gelegenheit erstmal in diesen Dialog reingehen und auch zulassen, dass junge Menschen ein komplett anderes Bild davon haben, wie ein Unternehmen geführt wird. Was ja nicht heißt, dass die eine Seite Recht und die andere Unrecht hat, was aber heißt, dass man gemeinschaftlich herausfinden und herausarbeiten muss, wie es in Zukunft gemeinsam erfolgreich, motivierend funktionieren kann.
Also nach dem Motto, nicht nur über diese Generation reden, sondern mit der Generation reden. Und das Gleiche haben wir auch getan.
Genau.
Und wir haben uns aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, glaube ich, wahrscheinlich die oder eine der jüngsten Teilnehmerinnen rausgepickt und dort auch da nach den Impressionen von der Veranstaltung gefragt.
Ja, wir haben gesprochen mit Philippa Nessler, die ja die Tochter von Herrn Nessler ist, der ja, Verantwortliche in der Nessler-Gruppe, kann man so sagen, und die natürlich jetzt mal in die Branche hinein schnuppert und sich damit beschäftigt, was Bauen und Bauindustrie so insgesamt macht. Momentan, glaube ich, noch in ihrem Masterstudium ja verhaftet ist und sich aber natürlich orientiert und Gedanken macht, wie funktioniert eigentlich Bauen mit dieser neuen Generation? Und hören wir auch da mal rein.
Philippa Nessler, heute hier als eine der Teilnehmenden. Wie gefällt es dir? Warum bist du hier? Und was sind so für dich die Keypoints, die du mitnimmst?
Zuerst mal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Warum bin ich hier? Also einfach Input zu bekommen. Und ja, man kann ja eigentlich nur lernen. Es ist total spannend, hier zu sein.
Jetzt haben wir tatsächlich Vorträge gehört, auch über die junge Generation, ja, und viele Themen über KI. Wahrscheinlich ganz nah auch an dir und deiner Generation dran. Was nimmst du von diesen Themen mit? Wo denkst du, das ist für uns auch wichtig? Also was macht das mit dir?
Ja, genau. Also es sind ja zwei Themen. Ich würde sagen, einmal KI ist momentan ja sowieso in aller Munde. Ist auch, glaube ich, ein super wichtiges Thema, wo vielleicht die Baubranche auch hier und da noch einmal ein bisschen aufs Gas treten muss. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich jetzt wirklich mit beschäftigen muss und da strukturiert und nicht jetzt hauruck, aber trotzdem rangehen muss. Da haben wir sehr viel und auch sehr, sehr tollen Input zu bekommen. Zweites Thema, junge Generation, gestern sehr ausführlicher Vortrag, der auch nochmal sehr zum Denken angeregt hat, glaube ich. Fand das auch sehr interessant, dann zu sehen, was für Reaktionen von den anderen Teilnehmenden kamen. Ich würde mich jetzt mal als junge Generation da also angesprochen fühlen. Ich fand es teilweise schwierig. Ich finde, also ich habe ich von einem anderen Podcast im Kopf, ich finde manchmal, it's not that deep. Es ist, jede Generation hatte seine Hürden, hatte Herausforderungen, hatte Vorteile. Das haben, glaube ich, unsere Generation genauso. Und ich würde sagen, in unserer Generation natürlich hast du Leute, die vielleicht nicht ganz so sich mit einer 40-Stunden-Woche sehen. Manche ganz im Gegenteil, die sagen, ey, ich habe einfach Lust, was zu erreichen. Ich tue dafür alles. Ich glaube, man hat von allem irgendwas dabei. Und ich glaube, es ist einfach deutlich sichtbarer durch soziale Netzwerke oder Ähnliches. Und ja, deswegen war das ganz spannend, da mal mehr zuzuhören und mitzubekommen.
Ja, ich glaube, es ist auch immer so, dass die Führungskräfte von heute die junge Generation an dem messen, was sie jetzt schon sind und nicht mit dem Spiegel, als man selber Berufseinsteiger war. Ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig, dass man den Benchmark anders setzt.
Miteinander sprechen ist besser als übereinander sprechen. Und ich nehme das in vielen Runden tatsächlich in der Branche immer auch noch wahr, Martin. Es wird gerne darüber gesprochen, was denn die junge Generation so will oder nicht will. Und ich glaube, man muss zwei Dinge für sich einfach verarbeiten. Die Generation gibt es gar nicht. Es gibt immer nur konkrete einzelne Menschen. Und die Vorurteile oder die Glaubenssätze, die wir da entwickelt haben über die Jahre übereinander, die stimmen sicherlich nur zum Teil und die kann man nur auflösen, wenn man miteinander spricht und miteinander überlegt, wie es gehen kann. Denn die Frage, ob es gehen kann, die stellt sich ja gar nicht. Es muss ja und soll ja auch irgendwie weitergehen und das müssen beide Generationen wie schon immer miteinander ausdiskutieren und gemeinschaftlich gestalten, um gute Brücken in die Zukunft zu bauen.
Ja, Christian, wie du sagst, es wird sich immer darüber Gedanken gemacht, was will, was braucht die neue Generation. Und ich will jetzt, ja, es soll nicht lächerlich klingen, aber jeder kennt vielleicht diese Werbung der Bank, die dann am Ende scherzhaft bei dem Werbekonzept immer mit den Fähnchen kommt. Häufig ist die Antwort auf, was braucht die junge Generation, der Obstkorb im Büro. Da haben wir uns auf der Veranstaltung auch das ein oder andere Mal amüsiert drüber unterhalten können. Der Obstkorb im Büro ist gut und ist wichtig. Der ist aber nicht die Lösung des Themas. Ja, genauso wie der Aufkleber, bitte das Licht ausmachen, nicht die Nachhaltigkeit-Debatte löst, ist das nur ein Aspekt. Hier ist es vor allen Dingen weniger materialistische Benefits als Führung, als Art und Weise des Umgangs, ohne sich zu verbiegen. Jeder soll auch authentisch bleiben, aber entsprechend, das ist ja auch hier der O-Ton, auf Augenhöhe. Und da, glaube ich, ist die Baubranche tatsächlich trotz ihres Images vielleicht ein bisschen rauer, ein bisschen direkter, vielleicht auch ein bisschen konservativer zu sein, meines Erachtens prädestiniert für, weil wenn die Bauindustrie eins kann, ist das Offenheit und Authentizität. Und ich glaube, das ist was auch in einer Generation Alpha sehr, sehr positiv ankommt, weil es dort ja immer um sinnstiftende Tätigkeiten geht, so zumindest die Aussage der Zukunftsforscher. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, die Branche. Also viel mehr Sinn stiften geht nicht. Muss man ganz ehrlich sein. Dementsprechend befinden wir uns da, glaube ich, auch auf Augenhöhe mit pflegerischen Branchen oder Medizin oder solche Themen.
Ja, und es kommt noch hinzu, ich finde, auch Ehrlichkeit gehört dazu. Ich glaube, die Branche ist in vielen Punkten auch ehrlicher. Ich glaube auch, dass das ist manchmal unangenehm, mag sein, aber das kommt bei der jungen Generation, glaube ich, auch gut an. Eine gewisse Ehrlichkeit und in vielen, vielen Unternehmen ja natürlich auch eine Handschlagqualität. Also man kann sich auf das verlassen, was der andere sagt. Man ist da in ganz weiten Teilen bodenständig und ja, muss am Ende das, was du gesagt hast, eben auch mal hinter die Gardine schauen und ja, sich das als junger Mensch anschauen und dann wird man sehr, sehr viel Sinnhaftigkeit auch da entdecken. Das führt aber insgesamt ja auch zu diesem Thema, das dann in einem weiteren Vortrag aufgenommen worden ist, KI als Führungsthema. Ja, Menschen reden miteinander, Menschen führen einander. Und das bedeutet natürlich, dass in einer Zeit, wo Unternehmen ja eigentlich gar nicht KI einführen, sondern Unternehmen sich mit KI neu aufstellen und neu erfinden, kann man sagen, dass ja es da nicht nur um technische Dinge geht, sondern erstmal darum geht, strategisch zu sagen, wie setzen wir eigentlich KI ein? Wie nutzen wir das ganze Thema? Welchen Stellenwert hat das? Und wie wollen wir mit KI leben und arbeiten, kann man schon wieder sagen an der Stelle. Und da war Philipp Echtermeier bei uns, der mit seinem Unternehmen sich darauf fokussiert hat, eben Automatisierung für Unternehmen zu ermöglichen und damit messbare Produktivitätsgewinne zu realisieren. Hören wir mal, was er dazu sagt.
Der erste Punkt, wie man KI-Projekte sinnvoll implementiert, ist auf jeden Fall, dass man KI nicht als Werkzeug für alles betrachtet, sondern am Ende des Tages versucht, so wenig wie möglich einzusetzen, sondern erstmal reflektiert, welche Technologie oder welcher Ansatz ist grundsätzlich sinnvoll und dann daraus wirklich selektiv zu sagen, KI ist bei Projektschritt XY der sinnvolle. Zweite Aussage war, dass man wirklich klein reinstarten sollte mit KI-Projekten, weil es doch recht experimentell ist, anders als bei klassischen IT-Projekten. Und der letzte, einfachste Punkt ist tatsächlich, legt die Erfolgsmetriken vor dem KI-Projekt fest und nicht erst danach, um auch wirklich messen zu können und auch entscheiden zu können, ob sich die Investition grundsätzlich überhaupt lohnt.
Wenn jetzt die Entscheider hier von den Petersbergern nach Hause oder in die Unternehmen fahren, was sind so die nächsten 1-2 Dinge, die die ganz konkret jetzt machen sollten, um ins Laufen zu kommen, was das Thema KI angeht?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt, weil das so ein bisschen die Worst-Case-Szenario ist erstmal zu schauen, ob man wirklich anbieterunabhängig ist. Weil das ist so, wenn man in diese Vendor-Login reinkommt, in diese Problematik, dass man abhängig ist von Anbieter XYZ und der macht irgendwas Komisches oder wird plötzlich sehr teuer, dann möchte man nicht in dem Moment stecken und viel Geld investieren müssen, um da rauszukommen. Da würde ich sagen, das ist so das Wichtigste. Das andere ist, grundsätzlich erstmal reinzustarten. Also wie gesagt, klein reinstarten, ruhig einfach mit KI-Tools. Viele haben das schon im Einsatz, manche haben noch gar nichts im Einsatz, so von den Gesprächen, die ich jetzt so festgestellt habe, aber dass man da auch anfängt, das ist so vielleicht der erste Schritt, das sollte man machen, aber halt diese Prinzipien, die ich vorgestellt habe, auch beizubehalten dabei.
Vielleicht, das kam ja auch im Vortrag rüber, dass es die KI gibt, aber am Ende immer auch noch den Menschen, der die KI reflektiert, Entscheidungen trifft. Vielleicht das nochmal so mit 1-2 prägnanten Sätzen den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal vermittelt. Was ist damit gemeint? Welche Rolle spielt der Mensch in dem ganzen Theater noch?
Ja, also der Mensch ist in dieser Prozesspyramide, nenne ich es jetzt einfach mal, eigentlich das stärkste Glied, weil von der Intelligenz her ist er am stärksten, aber auch von dem Mehrwert, wenn er dann richtig eingesetzt wird in diese Prozessschritten, also beispielsweise Thema Kundenkontakt. Haben Sie ein besseres Kundenerlebnis, wenn Sie bei jemandem anrufen, der Ahnung hat, anstatt mit einem KI-Chatbot rumzudiskutieren? So als Beispiel, um das mal ganz einfach zu verdeutlichen.
Ja, Christian, man hört hier ja auch ganz klar raus, dass KI nicht nur ein Technologiethema ist, sondern, und das spielt mir natürlich so in die Karten, ein ganz starkes Prozessthema ist. Also ich muss gucken, welche Prozesse ich mit KI optimiere, wie ich sie mit KI optimiere und im zweiten Blick, das spielt dann so in deine Richtung, ging es natürlich auch darum, dass KI auch ein Führungsthema ist. Und ich glaube, noch eine wichtige, es klingt jetzt nach Detail, aber sehr, sehr wichtige Botschaft ist ja auch, dass ich beim Thema KI schauen muss als Unternehmen, dass ich mich nicht zu abhängig von einem Anbieter mache, sondern im Fall einer unverhältnismäßigen Preiserhöhung, Änderung des Geschäftsmodells oder dass andere Modelle deutlich besser werden, ich in der Lage bin, doch mit relativ geringem Aufwand von einem Modell zum anderen, von einem Anbieter zum anderen zu wechseln, weil ich ansonsten tatsächlich irgendwann in einer Falle bin und nicht mehr da rauskomme und mich das kostentechnisch auffrisst. Das ist, finde ich, auch noch eine sehr, sehr wichtige Botschaft für diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen müssen.
Das Thema hat dann ja auch Stefan Brock als Leiter des AI Excellence Centers von Hewlett-Packard aufgenommen. Der begleitet ja auch, hat einige Beispiele vorgestellt, viele Unternehmen bei der KI-Transformation. Und das ist ja immer ein Thema, du hast es gerade angesprochen, von Prozessen, von der Art und Weise, wie ich mein Unternehmen am Ende strukturiere und gestalte und wie die Dinge zusammenarbeiten. Aber eben dann auch ganz stark immer von der Frage, wie machen wir das im Führungskontext, im Miteinander? Das zieht sich ja hier als roter Faden durch. Also immer noch wieder der Mensch als zentrale Figur, die am Steuer sitzt und am Ende entscheiden muss, was macht Sinn und wie machen wir das? Und dazu sagt er ja dann auch.
Also ich glaube, einer der Kernpunkte ist, dass man es tun muss. Das ist ja auch unser Unternehmertun hier als Motto der Tagung. Und dann dabei aber gleichzeitig darauf achten, dass ich die Souveränität behalte über das, was mein IPR ist, den Datenschutz gewährleisten kann und dass ich eben auch bewusst bin, mit der Unschärfe der KI umzugehen und den Risiken, die auch drin sind, dass ich das beherrsche, sprich souverän und überwacht KI anwenden.
Sie sind ja branchenübergreifend tätig. Was sind denn so die ein, zwei Dinge, die die Baubranche von anderen Branchen, die vielleicht schon mehr KI-Erfahrung hat, lernen kann, was man auf jeden Fall machen sollte und vielleicht auch, was man auf keinen Fall machen sollte?
Also das, was sie lernen sollte, ist sicherlich nicht einfach mal ausprobieren und gucken, wie es denn skaliert. Wir hatten vorhin ja das schöne Beispiel, der POC, der beginnt mit 500 Euro pro Monat. Dann beim Piloten wird es 500 Euro pro Woche und beim Start sind 17.000 Euro an zwei Tagen und dann ist es vorbei. Also das kann ich ja vorher berechnen. Das ist der eine Punkt, den man machen sollte. Und das andere, was man vielleicht auch im negativen Sinne sagen sollte, man sollte nicht zu lange zögern. Weil wenn ich zu lange warte und auch die Mitarbeiter sich, das war ja auch eines der großen Themen, Mitarbeiter mitnehmen, Führung, Leadership auch da drin zeigen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich möglicherweise die Zeit verschlafen und der Wettbewerber nutzt die Möglichkeit, die großen AFP-Dokumente in 0, nichts durchzusuchen und bessere Angebote in kürzerer Zeit zu machen. Also das wären für mich die Punkte, die man mitnehmen sollte.
Also kann man festhalten, was ja auch zu den Petersberger Strategietagen passt, dass KI eigentlich fast mehr ein Führungsthema in den Unternehmen ist als ein IT-Thema am Ende.
Definitiv.
Okay. Das heißt, erstes Gespräch, erste Veranstaltung, CEO einladen oder den ganzen C-Level einladen.
Zum Beispiel, genau. Oder die Fachseiten. Also sie sind ja eben, was weiß ich, Tiefbau, Trassenbau, was auch immer. Die wissen ja, wo es drückt. Und die können uns am ehesten sagen, die IT ist am Ende der das natürlich betreiben muss, 7x24, aber der hat nicht den Blick da drauf auf den Business Case. Der kann gar nicht sagen, wie komme ich an die Daten ran und wie habe ich die zu bewerten. Also es ist die Fachseite, der Vorstand, der da mitgehen muss.
Also der Mensch trifft Entscheidungen. KI ist eben ein Führungsthema. Und Martin, ich freue mich ja immer, wenn wir beide darüber reden, du als Ingenieur und ich als Mensch, der sich mit den kaufmännischen und eher menschlichen Themen in den Unternehmen auch beschäftigt, dass der Mensch der wichtigste Teil des Prozesses bleibt.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich ganz kurz einhalten muss, wenn wir das so auftrennen, der Ingenieur ist nicht zwingend dann der Unmenschliche, aber ich weiß, was du damit sagen wolltest. Ja. Und die Frage ist ja auch grundsätzlich, wir haben jetzt viele Impulse gehört. Ja. Das ist auch gar nicht so leicht, die Impressionen von diesen zwei Tagen in jetzt eine Podcast-Folge zu packen. Ja, deswegen auch der Appell, tatsächlich auch selbst mal zu überlegen, klinke ich mich mal aus meinem Alltag, um den Blick in strategische Felder hineinzulegen. Ja, und auch dazu hat ja uns Sascha Wiehager, Geschäftsführer des BWI Baus, Mitorganisator der Veranstaltung, auch nochmal im Gespräch einige Dinge mit auf den Weg gegeben, warum diese Veranstaltung seines Erachtens auch besonders wertvoll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist.
Ja, man hat ja schon gemerkt, dass eine Menge Unsicherheiten am Markt sind. Die Leute hat sich ja hier sehr gut präsentiert mit ihrem Chefvolkswirten und ich muss wirklich sagen, dass der Vortrag mir nochmal gezeigt hat, wie heterogen oder wie valide auch wir uns vorbereiten müssen auf neue Situationen. Wir müssen uns einfach besser aufstellen. Wir können uns Unsicherheit nicht mehr erlauben, die wir selber schaffen. Also wir müssen versuchen, unsere Prozesse sauber zu gestalten. Und ich denke, gerade der Vortrag dann von Frau Burkhardt zum Schluss hat nochmal gezeigt, dass wir, wenn wir mit den Menschen zusammen gestalten möchten, gerade die junge Generation mitnehmen möchten, da müssen wir schauen, dass wir mehr aufeinander achten. KI ist da zum einen Disruptor, aber zum anderen auch die Möglichkeit, mit der KI gemeinsam mehr Qualität in den Prozessen zu generieren. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen, gestern der Vortrag.
Jetzt sehen wir, dass die Teilnehmerzahl deutlich angewachsen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Warum kommen die Leute her? Was nehmen die mit hier vom Petersberg an Gedanken, Inspirationen, Handlungsimpulsen für die folgende Zeit im Jahr?
Ja, ich glaube mal ganz salopp, wir quatschen manchmal zu viel. Und ich glaube, diesmal ist alles so ein bisschen in Richtung konkretes Zupacken. Wie kann man die Probleme wirklich lösen? Wirklich der Unternehmer, der sagt, ich habe es mal gemacht und ich habe jetzt damit gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gemacht. Also dass man wirklich die Leute mitnimmt.
Aus den Gesprächen in der Pause, Motto ist ja vom Unternehmertum zum Unternehmertun, also zum ins Machen kommen. Was sind so die Stimmen, die du mitnimmst aus den Pausengesprächen? Was treibt die teilnehmenden Unternehmen und Unternehmer hier momentan um? Das ist ja eine sehr hochkarätige Veranstaltung. Insofern hat das ja immer auch ein bisschen Signalwirkung, was im Moment in der Branche so diskutiert wird.
Ja, man hat gemerkt in der Pause, man selber hat ja immer so eine romantische Vorstellung, wie Leute das so aufnehmen werden. Und da waren doch 2, 3 Leute, die gesagt haben, das ist ja toll, was hier heute diskutiert worden und auch morgen diskutiert wird zum Thema IPA auch. Wir als mittelständisches Unternehmen wissen gar nicht so richtig, ob wir das können und haben da auch Angst vor. Man nimmt Leute wahr, die eben versuchen, sich da wirklich neu einzustellen und auch Leute, die kritisch sind. Also man kann ja die Leute nicht einfach so einfangen und einlullen und meinen, man hat jetzt hier den Stein der Weisen gefunden. Man merkt schon, die Leute wollen überzeugt werden. Und ich finde auch gut, wenn der Diskurs da ist, man muss ja hier nicht rausgehen und nur noch IPA-Verträge machen. Und man merkt auch, wenn man mit den Leuten spricht, die IPA-Verträge machen, dass natürlich Herausforderungen da sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn ich so ein mittelständisches Unternehmen bin, regional orientiert, und dann sagt mir auf einmal einer, wie komplex ich hier meine Verträge abwickeln muss, dass das so ein bisschen Angst macht. Auf der anderen Seite müssen wir uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass die Welt komplexer wird. Und das haben wir ja am ersten Tag schon gehört in der Volkswirtschaft. Und so ist es auch in der BWL. Wenn ich mich nicht besser aufstelle, werde ich irgendwann natürlich Probleme haben.
Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, es gibt natürlich auch, sag ich mal, diejenigen, die kritisch die Dinge hinterfragen, auch die Themen IPA, KI kritisch beleuchten und überlegen, ob sie für das eigene Unternehmen passen. Jetzt muss man ja sagen, diejenigen, die hier sind, sind ja schon, was die Offenheit angeht, einige Schritte weiter als diejenigen, die sagen, wir machen einfach mal so vor uns hin, bis es uns irgendwann dahin rafft oder welches Schicksal auch immer trägt. Was sagst du denn denjenigen, die zum Beispiel zu sowas wie den Petersberger Strategietagen oder ähnlichen Veranstaltungen, wo es darum geht, sich Impulse zu holen, außerhalb vom alltäglichen Projektgeschäft zu gucken, wie muss ich mich vielleicht auch strategisch ausrichten, ohne dass vielleicht jeder 100% IPA machen muss oder 100% KI machen muss, sondern vielleicht sich auch nur Adaptionsideen für sich selber holen kann. Was sagst du denen, die sagen, haben wir nicht, brauchen wir nicht?
Kann ich ruhig sagen, CEO von Kasteca, der auch sagte, wie wichtig das ist, der Arno Schwarz, wie wichtig es ist, eben halt hier immer am Ball zu bleiben als Geschäftsführer, so diesen Helikopter zu machen. Das fand ich sehr gut, wie er das auf den Punkt gebracht hat. Man kann nicht immer so Teil des Operativen dann sein. Ist auch wichtig, im Mittelstand kann ich mich nicht so hinsetzen. Ich bin jetzt hier irgendwo weit weg vom Business, aber ich glaube, so also gerade, wenn man sich weiterentwickeln will, muss man die Schritte gehen und dann da miteinander sprechen und auf diese Vorträge gehen.
Also hier vom Petersberg, die etwas erhobene Metaperspektive auf die Dinge, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir teilen das natürlich, dass gerade die Führungskräfte in unruhigen Zeiten, in bewegten Zeiten natürlich an Orte gehen müssen, wo sie ihre Orientierung verbessern können, wo sie Impulse dafür kriegen, wo sie sich Anregungen holen können, in welche Richtung sie steuern. Wer das nicht tut, der steuert am Ende ohne die notwendigen Informationen. Das Schiff fährt ja trotzdem irgendwo hin weiter, aber es ist, glaube ich, besser und wichtiger in der heutigen Zeit, wenn man ein paar Koordinaten hat, und die kann man mit Sicherheit hier einsammeln.
Ja, absolut.
Vielen Dank für den Einblick und Ausblick.
Ja, vielen Dank.
Also die Lokalität bietet den idealen Rahmen dafür, genau diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Und insofern ist der Bauindustrieverband NRW hier ja auch ein hervorragender Rahmengeber für diese notwendigen Denkprozesse, die jeder, der da gewesen ist, für sich alleine umsetzen muss. Du kannst viele Dinge dort mitnehmen und diskutieren. Am Ende gehst du dort weg und überlegst, wie mache ich das eigentlich in meinem Unternehmen? Und dafür diesen Rahmen geschaffen zu haben über Jahre hinweg schon, ist eine ganz tolle Leistung und extrem wichtig. Was ein bisschen schade ist, Martin, wir wissen ja, wie groß die Branche ist, und am Ende ist es dann eben doch immer nur ein kleiner Teil von Menschen, die dort zusammenkommen im Verhältnis zur Größe der Branche. Der Raum war voll, aber er wirkt dann eben, wenn man dort ist, voll. Wenn man es in absoluten Zahlen sieht, wissen wir, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich genau die gleichen Gedanken machen müssten und machen müssen. Und deshalb versuchen wir ja auch, einige dieser Gedanken hier in dieser Podcast-Folge zu transportieren.
Also wenn wir jetzt mal schauen, was nehmen wir so mit, ja, aus diesen Tagen, ja, dann habe ich so Gedanken, die ich mitnehme. Das ist einmal, und da wilder ich jetzt so ein bisschen in deinem Gebiet, ja, weil ich mit dem Wort Strategie anfange, aber dieser volkswirtschaftliche Teil der Petersberger Strategietage 2026 hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich mich nicht nur mit mir selber strategisch als Unternehmen beschäftigen kann, sondern auch die Welt um mich herum wahrnehmen muss. Dann, dass es nicht nur darum geht, welche KI ich einsetze, welchen Prozess ich mit KI mache, also das sind auch wichtige Themen, aber dass es vor allen Dingen ein Führungsthema ist, KI vorzuleben, KI korrekt einzusetzen, die Rahmenbedingungen im Unternehmen zu schaffen. Ja, und letztendlich, dass ich als Unternehmen jetzt schon schauen muss, wer sind vielleicht potenzielle Kooperationspartner, mit wem kann ich mich austauschen, wer sitzt mit mir im Boot. Das habe ich auch auf den Strategietagen mitbekommen, sich Unternehmen gesagt haben, hier, wir benutzen doch die gleiche Software, wir haben da schon Probleme gelöst, vielleicht habt ihr andere schon gelöst, lasst uns doch in Zukunft mal in Dialog treten. Wir sind keine Wettbewerber im direkten Sinne, also können wir uns doch eigentlich helfen. Und das ist dieses Thema Austausch untereinander für die Themen der Zukunft, was ich auch noch für mich mitgenommen habe.
Also das kann ich nur unterstützen, Martin. Wir sind ja beide mit der Erkenntnis ja beseelt, kann man sagen, dass die Branche raus muss aus den gedanklichen Silos und im Miteinander die Dinge lösen muss. Es ist weder Zeit noch Kapazität noch Geld da, dass jeder jedes Problem alleine löst. Viele Dinge löst man gemeinschaftlich schneller und günstiger. Und meistens findet man ja heraus, dass andere schon Teile des eigenen Problems zumindest auch mal gelöst haben. Das sehe ich ganz genauso. Also für mich bleibt als Erkenntnis, das ist ein bisschen lustig in sich, aber dass die Branche kein Erkenntnisproblem mehr hat, das zieht sich auch ja durch alle Veranstaltungen des Jahres so durch, sondern dass jetzt die große Phase ist, wie wir in die Umsetzung kommen. Das ist das Motto dieser beiden Tage gewesen, ganz punktgenau treffend. Die großen Themen sind alle bekannt und ich glaube auch die notwendigen Erkenntnisse dazu sind in vielen Teilen vorhanden. Jetzt geht es darum zu sagen, wie kommen wir ins Handeln? Welche Konsequenzen ziehen wir für uns daraus? Wie kann eine Zusammenarbeit organisiert werden? Wir haben ja auch in anderen Folgen über die Vertragsseite hier nochmal gesprochen und auch das war ja hier auch Teil der Veranstaltung, wie kann man in modernen Vertragsformen eben partnerschaftlicher miteinander arbeiten. Und aber egal welches Thema, der Unterschied im Wettbewerb, du hast eben auch gesagt, viele sind ja gar nicht so direkt im Wettbewerb, aber der Unterschied im Wettbewerb perspektivisch zeigt sich natürlich darin, wer jetzt selber am Steuer sitzt und selber Entscheidungen trifft und die Dinge proaktiv für sich aufnimmt oder wer am Ende vom Wandel getrieben wird. Und das zog sich auch durch alle Vorträge durch. Das Tempo, mit dem dieser Wandel stattfindet, ist eines, das wir bisher so noch nicht gekannt haben. Und ich glaube, auch die Wucht und Dynamik dieses Wandels wird in weiten Teilen noch unterschätzt. Da haben wir, glaube ich, schon noch ein Erkenntnisproblem, dass viele Unternehmen sich noch nicht bewusst sind, wie schnell diese Dinge kommen und was am Ende, das ist ja eher dein Metier, aber was die Exponentialfunktion für eine Wucht in ihrer späteren Phase entwickelt. Es scheint also alles ganz beschaulich. Das ist so ein bisschen wie so ein Tsunami. Man sitzt am Strand und sieht da hinten eine Welle und wenn die dann aber mit mal da ist, dann ist es zu spät, um noch zu handeln. Und ich glaube, diese Welle, die ist sehr viel schon kommuniziert worden und die sollten wir alle ernst nehmen. Jetzt gehen alle von so einer Veranstaltung weg, steigen vom Berg wieder herunter, sind beseelt von den guten Diskussionen und dem ganzen Input. Und ich stelle dann immer gerne die Frage, was macht man jetzt konkret am folgenden Montag in seinem Unternehmen? Ja, die meisten machen ihr Mail-Programm auf und stellen erstmal fest, das Alltagsgeschäft geht ganz normal weiter. Aber eine gute Strategieveranstaltung, die muss ja nachklingen. Ja, die muss am Ende ja mit einem Gedanken weggehen und sagen, was mache ich jetzt konkret? Und ganz pragmatisch würde ich immer vorschlagen, setzt euch und setzen Sie sich zusammen mit den Leuten im Führungskreis, im Unternehmen mal für eine Stunde oder zwei. Und dann sollte man einfach mal diese Erkenntnisse diskutieren und einfach auch mal die Frage stellen, was sind denn die Dinge, die in meinem Unternehmen den größten Einfluss haben werden in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Wir haben davon einige angesprochen, ne? Von der Demografie bis hin zur KI. Alle diese Themen sind relevant. Und ich glaube, alle spüren auch diese Themen mittlerweile. Was müssen wir für uns für Schlüsse daraus ziehen? Welche Entscheidungen treffen wir dazu? Also nicht schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern was mache ich jetzt konkret im Punkt 1, 2, 3 und mit welchem Punkt fangen wir morgen früh an? Ja, also diese Fragen, man kann die auch erweitern, man kann die weiter konkretisieren, aber die sollte sich jeder in seinem Unternehmen stellen, damit dann so eine Veranstaltung nicht nur Impulse gibt, sondern tatsächlich das Motto vom Unternehmertum ins Unternehmertun tatsächlich zu leben und dann eben von der Erkenntnis in die Umsetzung zu kommen. Also für mich, und ich glaube, da darf ich auch für dich sprechen, Martin, so habe ich das wahrgenommen, war das eine großartige, inspirierende Veranstaltung. Und mein und unser Dank gilt da vor allen Dingen natürlich Frau Professor Wiemann und Sascha Wiehager und natürlich auch dem Präsidenten Daniel Strücker und dem gesamten Team dieses Bauindustrieverbandes NRW, die natürlich mit viel Vorarbeit und Überlegung im Vorfeld eben genau diese ganzen Strömungen schon aufgenommen haben, die richtigen Leute gefunden haben und die dann sehr gekonnt zusammengebracht haben mit eben guten Referentinnen und Referenten in relativ kurzer Zeit eine sehr hohe Informations- und Erkenntnisdichte geschaffen haben. Also vielen Dank nochmal in diese Richtung. Auch vielen Dank für alle, die jetzt hier zugehört haben und Martin, auch an dich natürlich, dass wir da diese beiden Tage Bergsteigen gut miteinander verbracht haben und trotz der Höhenluft noch ein paar gute Gedanken haben fassen können. Vielen Dank.
Ja, Christian, auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.